Schmerztherapie nach Taishi Ono von Toyota lernen. Über ein Produktionssystem als Modell für eine bessere Welt. Taishi Ono war japanischer Staatsbürger. Er lebte von 1912 bis 1990 und rettete dem derzeit größten Autobauer der Welt, der Firma Toyota, zu krisengeschüttelten Zeiten das Überleben. Ono war Ingenieur und sehr experimentierfreudig. Er schärfte es in seiner Karriere bis zum Produktionsvorstand der Toyota Motors AG. Die Modelle zur klugen betrieblichen Organisation, die er ins Leben rief, suchte er stets in der Natur, indem er sich unter anderem fragte, wie funktioniert eigentlich der menschliche Organismus? In Gesprächen mit seiner Führungsmannschaft sprach Ono oft über Schweißdrüsen und betonte, wie effektiv diese Schweißdrüsen arbeiten, wenn man sie mit dem Management vergleicht. Während besagte Schweißdrüsen in Echtzeit jederzeit die Körpertemperatur von uns Menschen in einer Richtung konstant halten, das Problem des Überhitzens lösen, bemerkt das moderne Management die Abweichungen, die Probleme verursachen, häufig nicht bis zum Monatsende. Der Mensch wäre bei dieser Reaktionsgeschwindigkeit lange tot. Wenn es gelänge, Mechanismen zu schaffen, die Probleme hochkochten, müsste man sie dann anpacken, wenn sie auftreten. Und nicht erst, wenn wir sie zufällig entdecken. Und dieses Hochkochen muss von Schmerz begleitet sein, denn nur Schmerzen disziplinieren Menschen zur raschen Tat. Wenn die zu treffende Maßnahme hingegen klar ist, ist Schmerz nicht unbedingt nötig. Und zwar dann, wenn automatisch gehandelt wird. Da wären wir wieder bei besagten Schweißdrüsen. Die sondern Schweiß ab, sobald sich die Körpertemperatur erhöht. Wenn es also gelänge, solche Mechanismen zu etablieren, war sein Tenor, bräuchte sich Toyota vor dem internationalen Wettbewerb nicht mehr zu fürchten. Daher kam Ono zu dem Schluss, genau diese Mechanismen, die autonomes, manchmal auch automatisches, Handeln sofort initiieren, brauchen wir. Der wohl wichtigste Mechanismus, den er installierte, ist der autonome Line Stop. Ono ließ über dem Montageband eine Reißleine spannen, die jeder Monteur bei entsprechenden Problemen zu ziehen hat, ohne Rücksicht auf die Produktivität, die natürlich unter vielen Line-Stops leidet. Das inzwischen weltberühmte Toyota-Produktionssystem besteht aus tausenden solcher Mechanismen wie dieses Reißleine-Beispiel. Wenn wir das Denken Onos auf das Staatswesen übertragen, dann war zum Beispiel die Bundesbank ein Pendant zu solch einem Schmerzmechanismus. Wenn der Staat über seine Verhältnisse lebte, was seit Bundeskanzler Willy Brandt Dauerzustand ist, passte diese Bundesbank aufgrund ihres Ziels Währungsstabilität autonom den Zinssatz an die momentane Situation an. Der Politik fügte das Schmerzen zu, was sie dazu veranlasste, wieder verantwortungsvolle Haushalte zu beschließen. Diesem heilsamen Mechanismus entledigten sich Politiker, als sie diese Gewalt auf die EZB übertrugen. Doch schon bereits zuvor versuchte man immer wieder, indem man Einfluss auf das Führungspersonal der Behörde Bundesbank nahm, sich diese gesetzlich zur Neutralität verpflichtete Behörde dienstbar zu machen. Gleiches geschieht in allen anderen Behörden ebenso. Das markanteste Beispiel für politische Einflussnahme war die Ablösung des Präsidenten beim Inlandsgeheimdienst namens Verfassungsschutz. Gute Organisationen befördern Führungskräfte aufgrund von außergewöhnlichen Leistungen und nicht wegen ideologischer Gefolgschaft oder aufgrund von Seilschaften, wie es heute in öffentlichen Organisationen gang und gäbe ist. Eigentlich müsste genau das Gegenteil geschehen, das heißt, Mitarbeiter mit Parteizugehörigkeit dürften nicht in Führungspositionen von Behörden gelangen. Das Ende der Neutralität war ein schleichender Prozess, den wir seit Jahrzehnten in sämtlichen Behörden erleben. Er wurde euphemistisch Marsch durch die Institutionen genannt. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um den Sieg des Nepotismus. Neuerdings ist selbiger sogar dort angekommen, wo es endgültig das Ende der Demokratie bedeutet, nämlich in der Justiz. Es gehen oberste Richter mit Parteizugehörigkeit im Kanzleramt ein und aus. Seitdem werden unliebsame Politiker und aktive Bürger mit konstruierten juristischen Verfahren, die nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun haben, aus dem Verkehr gezogen. Die prominenten Beispiele von Michael Ballweg und Björn Höcke sind nur die Spitze des Eisbergs. Zurück zu Toyota. Nach dem verlorenen Krieg befand sich der japanische Konzern in einer schweren Krise und stand irgendwann unmittelbar vor dem Bankrott. Damals bekam man einen allerletzten Kredit, der aber an Bedingungen geknüpft war. Die Entlassung vieler Mitarbeiter war eine davon. Der damalige Chef, Toyoda Kiichiro, ein verantwortungsvoller Mann, legte deswegen seinen eigenen Kündigungsbrief, von ihm selbst gestempelt – in Japan stempelt man statt zu unterschreiben – zu alleroberst. Die Tradition, Verantwortung zu übernehmen, ist eine, die man heute, besonders bei Politikern, vergeblich sucht. Damals hingegen leitete dieser Schritt bei Toyota eine interessante Episode ein, die über 50 Jahre andauerte, während der das oberste Amt im Toyota-Konzern nicht mehr aus der Familie Toyoda besetzt wurde. Gegenbeispiel: In besonders maroden Gesellschaften, wie der gegenwärtigen EU, erlebt man, dass sogar schwerste Verbrechen nicht mehr Zurücktritten der entsprechenden Personen führen. Stattdessen werden Ermittlungen unterbunden, verschleppt, Beweise vernichtet, äußerst fragwürdige Gerichtsentscheidungen getroffen und so weiter. Wie notwendig Schmerzmechanismen wären, lässt sich insbesondere gut am Rentenproblem aufzeigen. Die Ursache des Rentenproblems, der sogenannte demografische Wandel, ein Euphemismus, denn in Wirklichkeit will keiner mehr Kinder großziehen, weil die Verarmung der fleißigen Menschen durch wahnwitzige Besteuerung und überbordende öffentliche Verwaltung auch die potenziellen Mütter in die Arbeit zwingt, ist in allen entwickelten Ländern omnipräsent und seit mindestens 5 Dekaden bekannt. Kein Politiker in diesen Ländern schert sich auch nur darum. Erst wenn der Kollaps des gesamten Rentensystems droht, wird man irgendwelche Symbolpolitik treiben. Aber dann ist das Kind nicht nur in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen, man hat es dort um Hilfe rufen hören und man hat den lästigen Balg vorsätzlich ersaufen lassen. So ist unsere gegenwärtige Politik. Man erkennt, dass Politik Probleme ohne Schmerzen weder lösen noch auch nur anpackt. Schlimmer noch, man schafft sogar ständig neue Probleme. Fehler und Fehlverhalten werden nicht von den Verursachern ausgebadet, sondern an künftige Generationen vererbt. Ein Verwaltungssystem für Unternehmen, Kommunen, Staaten sorgt nur dann dauerhaft für Prosperität, wenn es so gestrickt ist, dass falsches Handeln sanktioniert wird. Die Schwierigkeit liegt darin, es so zu gestalten, dass die Sanktionen auch wirklich den Verursacher treffen. Im Handel nennt man das Gewährleistungspflicht. Ein Verwaltungssystem, das sich dieser Schmerzmechanismen entledigt hat, kultiviert Verantwortungslosigkeit und ist systematisch korrupt. Die 2000-jährige neuere Geschichte der Menschheit ist ein ewiges Band genau dieser Abfolge gesellschaftlichen Verfalls in Verantwortungslosigkeit in steter Wiederkehr. Die Gegenwartsrealität in der EU und in Deutschland ist mal wieder die Endphase eines dieser unzähligen Zerfallsbeispiele. Zurück zu den Mechanismen ONUs und wie man es richtig macht. ONUs wichtigster Unternehmensgrundsatz lautete: Schaffe ein Umfeld von Leiden. Damit meinte er, jedes Fehlverhalten muss Schmerzen, Leiden verursachen, die die Person, die sich falsch verhielt, leiden lässt. Mit Umfeld meinte er, dass die Umwelt so zu gestalten sei, dass die jeweilige Sanktion unpersönlich und automatisch in Kraft tritt. Ein gutes Beispiel für solch einen unpersönlichen Sanktionsmechanismus ist eine funktionierende Bahn. In Japan ist das so, generell fährt sie dort sekundengenau. Das heißt, das Abfahrtssignal, das auch das Schließen der Türen ankündigt, beginnt exakt auf die Sekunde, in der die Abfahrt auch geplant ist. Das Signal dauert etwas über 5 Sekunden, dann schließen sich automatisch die Türen. Wenn alle Türen zu sind, setzt sich der Zug in Bewegung. Wer eine Sekunde zu spät kommt, wird nicht mehr eingelassen und abgestraft. Das heißt, er verliert die Leistung seiner Fahrkarte und das Geld wird auch nicht mehr erstattet. Genauso muss ein Sanktionsmechanismus sein. Die Strafe, Verlust der Leistung, erfolgt sofort. Es geschieht unpersönlich und es gibt keine Ausnahmen. So diszipliniert die Bahn Menschen im Lande zur Pünktlichkeit. ONU erkannte, dass es ein genialer Mechanismus ist, den er sich bei der werksinternen Logistik zu Nutzen machen wollte. Er stellte den internen Transport auf rhythmisch zirkulierende Transportmedien um, die genau nach Fahrplan fahren. Wer dann unpünktlich ist, leidet dadurch, dass er den versäumten Transport selbst übernehmen muss. Auf einmal hörten die Mitarbeiter auf, unpünktlich zu sein, denn das setzte sie auch noch dem Spott der Kollegen aus, die Konsequenzen ja auch sahen. Sehr schmerzhaft. Ein weiteres Beispiel für Schmerzmechanismen liefert Indien. Dort gibt es aufgrund von Gruppenvergewaltigungen in Zügen neben den normalen Waggons auch reine Frauenwaggons, die man nur von außen betreten kann. Immer wieder gibt es Männer, die sich trotzdem in diese Frauenwaggons setzen. Denn es ist auch viel bequemer, im Frauenwaggon zu sitzen, statt im überfüllten, normalen Waggon zu stehen. Um dieses Fehlverhalten zu sanktionieren, geschieht ab und an Folgendes. Frauenpolizisten umstellen solch einen Frauenwaggon bei Ankunft im Bahnhof und treiben alle Insassen heraus. Ist ein Mann darunter, wird er von den Polizistinnen an Ort und Stelle verprügelt. Die schmerzhafte Strafe, Leiden, erfolgt sofort. Es gibt dafür kein langwieriges Gerichtsverfahren, keine Geldstrafe und auch keinen Eintrag ins Führungszeugnis. Wer seine Prügel bezogen hat, bekommt sein Fehlverhalten verziehen. Die deutsche Justiz macht es anders. Dort werden sogar schwerste Verbrechen oft erst Jahre später geahndet, was bei den Tätern gerade nicht zur Einsicht führt, sondern lediglich zur Verachtung der Justiz. Beim Strafen scheint zu gelten, Schnelligkeit ist wichtiger als das richtige Strafmaß. Und gepaart mit Schmerz führt es eher zur Einsicht als langwierige Verfahren. Es gibt im Grunde nur zwei Reize, die uns handeln lassen. Erstens Selbstvorteilhaftigkeit, ich profitiere davon. Sie wird häufig auch positive Motivation genannt. Dieser Motivationsmechanismus funktioniert dann gut, wenn ihn jemand für sich entdeckt. Dann kann man sehr viel Tatkraft aus dieser Motivation ziehen. Die Schattenseite dieses Anreizes ist, dass der, wenn er nicht intrinsisch erschlossen wurde, den Menschen zum Opportunisten erzieht. Zweitens, Schmerz, Leiden ist ein Mechanismus, der besonders gut funktioniert, wenn es gilt, Unbequemes zu tun, zum Beispiel Probleme zu lösen. Seit Onus-Zeiten sagt man den Mitarbeitern Toyotas nach, sie seien Problemlösungs-Junkies. Das gibt Aufschluss über Onus Führungsstil, der übrigens nicht nur nett war. Bemerkenswert ist, dass es ihm gelang, Einsicht zu transportieren, sodass die von ihm ausgelösten Schmerzen als das verstanden wurden, was sie waren, nämlich unerlässlich zur Heilung. Daher könnte man auch Onus Aussage, Umfeld aus Leiden schaffen, sinngemäß mit Leiden schafft Leidenschaft oder Not macht erfinderisch übersetzen. Dort, wo Leiden als Böses verteufelt wird, haust selbst das Perfide. Wer für Kinder Noten abschaffen will, um sie vor dem Leid schlechter Noten zu schützen, wer schlechte Politiker vor Konsequenzen schützt, weil sie es ja gut meinten, der verhindert, dass Fehlverhalten sanktioniert und richtige Anreize gesetzt werden. Freuen wir uns also auf die Konsequenzen, die bald eintreten. Dann werden wir so viel Not erfahren, dass wir womöglich sehr erfinderisch werden. Sie hörten einen Beitrag von Wolfram Mittelhäuser. Nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.